Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu den Plattsport-Geburtstagsfeiertagen. Mein Name ist Martin Tetzlaff und last but not least, heute geht es um den Fußball. Was so in den 5 Jahren Fußball passiert ist, aber wir reden nicht über den Fußball heute im Allgemeinen, sondern über wahrscheinlich den Club, über den man am meisten in den letzten 5 Jahren anschaulich sehen kann, was so in den letzten 5 Jahren so passiert ist. Ein Verein, der vor 5 Jahren, ach, was rede ich? Wir reden über Union Berlin, ihr seht es ja in der Folge. Also wir reden über Union Berlin. Vor 5 Jahren war ich ja schon mal hier, beziehungsweise nicht hier im Gebäude, sondern im Gebäude gegenüber, in der alten Försterei war ich. Und jetzt sitze ich im Presseraum der alten Försterei und wie damals rede ich heute mit dem Geschäftsführer Kommunikation. Ich habe es mir heute mal, damals warst du für mich nur Stadionsprecher und der Pressetyp. Heute bist du für mich der Geschäftsführer Kommunikation vom 1. FC Union Berlin, Christian Arbeit. Hallo Christian.
Ja, hallo, hallo und herzlichen Glückwunsch natürlich zu diesen Feierlichkeiten. 5 Jahre sind eine schöne schöne Zeit, um jetzt mal so ein bisschen zurückzublicken.
Absolut, absolut. Und morgen ist die Parade, ja.
Sehr gut.
Auf dem Kudamm und im offenen Wagen.
Winkelemente schon ausgeteilt und so?
ja, der ganze Kudamm ist versorgt und das wird schön. Christian, also nur so ein bisschen tagesaktuell. Ich bin jetzt hier in Köpenick. Heute ist Dienstag, der 6. Februar 2024 und es ist auf der Uhr, da oben steht es jetzt, 16.17 Uhr. Und draußen, wenn ich so ein bisschen über den Parkplatz laufe, ist ganz schön ruhig. Die Ruhe trügt, oder?
Nee, weiß ich gar nicht. Es ist ja an so einem normalen Wochentag ist jetzt natürlich hier nicht wahnsinnig viel Trubel. Die Ruhe trügt aber auch ansonsten nicht. Wir sind innerlich schon auch ruhig. Ja? Natürlich in einer sportlich nicht angenehmen Situation in dieser Saison, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber unruhig wären wir davon nicht, sondern im Grunde gibt es ganz viele, auch hier bei uns, insbesondere in der Führungsebene des Vereins, die den Verein seit Jahrzehnten kennen und für die nicht die letzten 5 Jahre der Normalzustand waren, sondern die eigentlich damit groß geworden sind, dass es immer darum ging, um etwas zu kämpfen. Und oftmals im Sinne des Kampfes um den Klassenerhalt in der jeweiligen Liga. Also insofern, das ist schon dann ein normales Bild heute.
Okay, nur zur aktuellen Situation. Ihr habt ja jetzt nach, glaube ich, 19 Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Seit dem 13.11. ist die Ära Urs Fischer hier vorbei. Jetzt habt ihr mit Nenad Bjelica einen Trainer, wo ich auf jeden Fall so aus der Hüfte geschossen sagen würde, das ist so das Negativ von Urs Fischer, also in der Kommunikation nach außen, auch im Auftreten. Und ihr hattet ja jetzt gerade, du kannst mir übrigens auch live widersprechen und gleich reingrätschen.
Negativ klingt mir ja schon mal zu negativ, aber dazu kommen wir gleich.
Negativ, naja, also in meiner Kamera ist halt kein Positiv drin, sondern negativ. Egal, aber das war jetzt nicht so gemeint. Also ein ganz anderer Typ und vor kurzem wurde Nenad Bjelica ja im Spiel bei Bayern München vom Platz gestellt und ganz Deutschland hat erwartet, naja, jetzt der muss doch jetzt fliegen nach so einer Aktion, dass da so ein Trainer darf ja nicht bleiben. Und irgendwie habe ich damit gerechnet, bei Union Berlin passiert sowas nicht sofort. Nicht, weil ich denke, Union ist ein besserer Verein, sondern Union macht die Sachen grundlegend immer erstmal anders.
Nee, so ist es, glaube ich, nicht. Also im Ergebnis ist es vielleicht anders. Das mag sein, will ich aber gar nicht beurteilen, ob möglicherweise ein anderer Verein in der Situation anders entschieden hätte. Aber das klingt ja immer so, als würden wir gucken, okay, was würden jetzt die meisten Vereine machen an unserer Stelle und dann machen wir es gerade nicht so. Also wenn wir so arbeiten würden, dann würden wir, glaube ich, verrückt werden. Wir machen die Dinge in Ruhe, damit geht's mal los. Also es geht nicht darum, on the spot immer so sofort, 3 Sekunden, nachdem irgendwas passiert ist, das dann auch schon zu bewerten, ja, sondern es mal in Ruhe sacken zu lassen, sich die Situation auch nochmal in Ruhe anzuschauen. Natürlich auch die Bewertung des DFB-Sportgerichts ist ja genau so vorgegangen, nämlich da sind mal 2 Tage vergangen, die Szene wurde ganz in Ruhe angeschaut, die Begleitumstände berücksichtigt, auch das Verhalten des Spielers, der daran beteiligt ist und so weiter. Und auch das DFB-Sportgericht kam ja zu einer Entscheidung, ja, wo bestimmte Kriterien angelegt werden und am Ende hat es auf unsportliches Verhalten entschieden und eine 3-Spiele-Sperre ausgesprochen. Und das ist natürlich ein Thema, klar, was uns auch beschäftigt hat. Wäre es deutlich anders ausgefallen, hätte man auch anders vielleicht nochmal reagieren müssen. Denn wenn einem ein Trainer 3 Monate gesperrt wird, dann wird es natürlich kompliziert, ja, weil dann ist die Saison eigentlich zu Ende. Nein, insofern, wir haben natürlich als Organisation ja auch eine Verantwortung und eine Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter. Und nur weil jemand mal einen Fehler unterläuft, und das hat er ja nun auch wirklich sofort gesagt, ja, dass er sich verhalten hat, wie er sich nicht hätte verhalten dürfen. Das hat er unmittelbar nach dem Spiel auch in jeder Kamera gesagt.
Darf ich da mal gleich reingehen?
Moment, ja, ich bin sofort fertig. Ja. Das ist ja nicht... Also das ist ja in keinem Job der Welt ein Entlassungsgrund. Ja.
Da fällt mir, womit ich reingrätsche, gleich ein, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Bayern-Spiel Thomas Tuchel sehe, der zur Kamera geht, hinter ihm läuft immer quasi wie so ein Schatten der Bayern-Pressesprecher Dieter Niklas hinterher. Ich habe dich jetzt bei dem Interview von Nenad Bjelica direkt nach dem Spiel nicht gesehen. Aber
stand direkt daneben tatsächlich.
Ja, aber auf der Kamera habe ich dich nicht gesehen. Macht aber nichts. Vielleicht habe ich auch nur kurz die Augen geblinzelt, als du da zu sehen warst. Und da habe ich mich natürlich gefragt, coacht man da einen Trainer nicht vorher kurz nochmal und sagt, pass auf, schütt jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer, weil er hat ja dann auch gesagt, ja, ich entschuldige mich bei meiner Mannschaft, aber nicht bei Leroy Sané. Die Entschuldigung kam dann ein paar Tage später. Wäre es dann nicht schlauer gewesen zu sagen, wir warten jetzt nochmal 10 Minuten, lassen ihn nochmal runterkochen und dann gehen wir vor die Mikrofone.
Haben wir alles gemacht. Und am Ende wünschen wir uns doch permanent überall alle authentische Typen, oder? Und keine, die vorgesagte Sätze der Pressesprecher aufsagen. Und es nützt auch nichts, wenn ich jetzt selber noch in der Kamera daneben zu sehen bin. Am Ende spricht trotzdem die Person. Und die Person soll auch echt sein, ja, und echt bleiben können. Und auch da, ja, er hat sich zunächst bei seiner Mannschaft und beim Verein entschuldigt. Und 2 Tage später dann auch bei Leroy Sané. Von Leroy Sané habe ich noch keine Entschuldigung gehört für sein Verhalten in der Situation.
Ich glaube, da könnte man jetzt aber tatsächlich drüber streiten, weil ich glaube, ich habe am Abend selber noch gehört, dass er gesagt hat, für ihn ist das jetzt kein Thema mehr.
Das ist ja keine Entschuldigung.
Aber wofür soll er sich entschuldigen?
Für seinen Rempler gegen Nenad Bjelica. Und der ist aus einer bestimmten Kameraperspektive sogar sehr deutlich zu sehen. Da geht der Arm raus und er stellt das Bein rein und schubst den Trainer tatsächlich beiseite. Und dafür hat er sich jedenfalls auch nicht entschuldigt. Das ist ja jetzt auch unter, ehrlicherweise, wir haben ja alle schon mal ein Eishockeyspiel geguckt, oder? Und ich meine, also...
Gutes Thema. So, ich habe vorletzte Woche mit Knut Kircher so ein Gespräch geführt, wie natürlich Fußball im Vergleich zu Sport aus anderen
Mannschaften.
So,
keiner ist verletzt worden, keinem ist was wirklich Ernsthaftes passiert. Trotzdem eine Situation, die so nicht passieren soll. Darüber besteht ja vollkommene Einigkeit. Dafür gab es auch die entsprechenden Sanktionen, sowohl vom DFB als auch von uns, vom Verein. Und damit ist es dann aber auch gut.
Okay, das führt man dann mal off-air dann fort, weil tatsächlich das ist natürlich auch ein super Beispiel, wie Medienarbeit läuft und auch wie wir die Leute wollen. Wir wollen sie authentisch und so weiter und was wir dann daraus machen. Wie gesagt, ist ein komplett anderer Komplex. Deswegen bin ich nicht hier. Über die letzten 5 Jahre, wie gesagt, Union Berlin, als wir drüben saßen, 16. März war es, glaube ich, 2019, und da habe ich oben an der Wand den Wandkalender gesehen. Da war die Relegation schon eingetragen. Lass uns erstmal sozusagen so unsere kleine Zeitreise beginnt, 2019 bis heute, so ein bisschen fortzuführen, nochmal auf diesen Tag kommen, als es dann wirklich gegen Stuttgart hier in der Alten Försterei zur Sache ging. Mhm. Diese Anspannung, dieses letzte Spiel und die Tage nach, also wie oft kommt dir dieses Spiel so im Alltag seitdem noch in den Sinn?
Ganz ehrlich, im Alltag von alleine jetzt nicht unbedingt, aber immer dann, wenn man wieder drüber spricht, ist es sofort ganz doll präsent. Ja? Und es beginnt im Grunde mit dem Spielverlauf in Bochum noch am letzten Bundesligaspieltag, wo es ja, ich sag mal noch, es brauchte ja zwei Komponenten. Wir mussten in Bochum gewinnen und parallel musste das total Unwahrscheinliche passieren und Dynamo Dresden musste zu Hause gegen Paderborn gewinnen. Und letzteres ist tatsächlich eingetreten. Wir lagen zur Pause, glaube ich, schon 0-2 zurück. Kommen noch zum Ausgleich und sogar noch zur Siegchance. Suleiman Abdullahi trifft dann aber doch nicht. Und dann war die Chance weg, sozusagen. Das Spiel war zu Ende und es war klar, wir sind Dritter und müssen in die Relegation. Und das mitzuerleben, ja, dieses Versinken im Rasen der Spieler und so, also in der Sekunde und dann auf dem Platz, habe jetzt spontan erstmal nicht zwingend die Idee gehabt, dass es klappt, alle bis zum Stuttgart-Spiel 4 Tage später wieder so aufzubauen, dass das Vertrauen da ist, dass man das schaffen kann. Das ist aber gelungen, das ist dem Verein gelungen, dem Trainerteam um Urs Fischer, der Mannschaft, mit sich selbst auch. Und ja, dann war das Auswärtsspiel in Stuttgart, auch da kann ich mich gut erinnern, wir als Medienteam kamen da an und hatten das Gefühl, in ein Volksfest hineinzufahren. Also im Sinne von, ja okay, es war jetzt irgendwie eine scheiß Saison, aber jetzt spielen wir noch hier schön Relegation, hauen den Zweitligisten weg und dann ist alles wieder gut. So wirkte die Atmosphäre da, also es gab überhaupt gar keinen wahrnehmbaren Zweifel daran, dass für die Stuttgarter, dass das gut ausgeht. Ja? Und dann so ein bisschen bezeichnend war dann die 1-0-Führung für Stuttgart durch Christian Gentner. Wir haben ja oft schon über so, wie wird eigentlich was gefeiert, wie lange dauert eine Torfeierzeremonie in den unterschiedlichen Stadien und so, wenn da erst Musik läuft und dies und das. Also lustig war dann für uns, dass der Stadionsprecher noch gar nicht richtig fertig war mit der Ansage des Tors und des Torschützen. Da stand es schon 1-1. Und das war für uns so dieses Zeichen, so wow, also das, wir können uns schon wehren. Ja? Und so ging es dann ja nochmal 2-1 Führung, 2-2 Ausgleich und dann treffen wir noch irgendwie, ich glaube, zweimal die Latte durch Sebastian Andersson. Also wir hätten fast auch gewinnen können dort. Naja, tolles Ergebnis dann, 2-2. Damals gab es die Auswärtstorregel noch. Es war also klar, mit einem 0-0 wären wir in der Bundesliga. Dann gab es diesen Tag hier. Das war tatsächlich so ein Tag einer unglaublichen Anspannung. Man konnte sich eigentlich auf nichts anderes wirklich konzentrieren. Man hätte ja sagen können, ja, Montag, normaler Arbeitstag, bis 18 Uhr machen wir noch so unseren Kram und dann gehen wir rüber ins Stadion. Aber das war eigentlich vollkommen undenkbar. Und dann gab es ja natürlich auch ein Wahnsinnsempfang für den Mannschaftsbus, der durch so eine Flammenhölle über den Parkplatz gefahren ist und ja, dann dieses Spiel. Ja, und
Weißt du, wer mir damals im Fernsehen, das war ja damals, ich weiß nicht, wo es lief, das war hier Jan Henkel und Matthias Sammer oben in der Loge und dann kam da der gesperrte Christopher Trimmel dazu. Und ich habe gedacht, der Typ hat was genommen, so entspannt, wie der da saß. Diese Ruhe, die er als Kapitän ausgestrahlt hat, das war schon, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, das kann heute wirklich passieren. Ah, ja. Also okay. Diese Ausstrahlung, die
auch, er auch da, spannend.
Und alle anderen drumherum, ich war zu dem Zeitpunkt in München, ich hatte zwar ein Ticket gewonnen in der Lotterie, also nicht gewonnen, aber Zugriff auf das Ticket und habe dann einen Kumpel hergeschickt. Und ich saß in München, in Giesing, gegenüber vom 60er-Stadion, ja, was für ein Kontrast, und habe dann dieses Spiel gesehen. Also ich glaube, da, das ist so ein bisschen wie Mondlandung. Wo warst du bei der Mondlandung? Wo warst du beim Mauerfall? 9/11, was weiß ich, keine Ahnung. Und jeder weiß, zumindest hier so im Fußballkontext Berlin, im speziellen Köpenick, Union, jeder weiß,
wo er an diesem Abend war. Ah, ja. Spannend.
Ja. Also das war tatsächlich so ein bisschen so ein Verein. Also ich habe ja nachts dann noch hier RBB geguckt, da gab es Reportagen. Da sind irgendwelche Reporter hier.
Durch die Gegend, ja.
Ey, das war so wie, also das letzte Mal, dass ich so eine Bilder mit Menschen auf der Straße nachts, das war Mauerfall.
Ja.
Ja? Und so eine Reaktion war es hier. Der ganze Bezirk ist ja hier quasi auf den Beinen gewesen.
Absolut, daran sieht man natürlich, wie besonders das war. Und das hilft auch so ein bisschen bei der Einordnung jetzt nochmal, dass wir jetzt eine Saison Abstiegskampf haben. Ja, das haben wir eigentlich vom Moment des Aufstiegs an dann erwartet, ist aber so nicht eingetreten. Ja, selbst in der ersten Saison waren wir dann, also da ging es ja um gar nichts anderes, logischerweise. Ja, und dafür haben wir dann aber doch recht frühzeitig, möglicherweise frühzeitiger als wir es in dieser Saison vielleicht schaffen, waren wir dann durch. Ja. Aber ja, und dann dieser, klar, also dieses Spiel und die mit dem Tor für Stuttgart, was dann aber klar abseits war durch den falsch stehenden Spieler dort bei dem Freistoß und dann
War das nicht, dass der Videoschiedsrichter da?
Ja, genau.
Also wenn man, also ja, wir hören es ja immer wieder, ne? Irgendeine Entscheidung, Videoschiedsrichter VAR greift ein, scheiß DFB. Mhm. Union würde vielleicht heute nicht in der Bundesliga spielen ohne VAR.
Wäre möglich.
Ja,
also aber zu den Protesten würde dazugehören, genau das auch zu akzeptieren. Also da bin ich sicher, so ehrlich sind die Leute, die das meinen, ja, dass sie sagen würden, ja, und also die Banner kommen auch dann hoch, wenn eine Entscheidung möglicherweise für uns überprüft wird. Ja? So, und klar, und dann war es ja so, wir in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, auch nochmal zweimal an Pfosten getroffen, auch Abdoulaye wieder und irgendwann beginnt ja diese Zitterei so, klar, irgendwann wirft Stuttgart alles nach vorne und irgendein krummes Ding kann reingehen und dann ist es futsch und du hast keine Zeit mehr. Aber es ist nicht passiert. Und dann der Rest war ein einziger Taumel und dann auch eine...
Die Tage danach.
Ne? Die Tage, also ich mein, fantastisch. Nächster Tag war ein bisschen... hat sich die Mannschaft erstmal ein bisschen alleine getroffen. Wir alle... Es war eine lange Nacht an dem Montag. Und dann ging es am Mittwoch nochmal so ein Tag, den ich wirklich auch ewig in Erinnerung behalten werde. Begann ja morgens im Roten Rathaus beim regierenden Bürgermeister so eintragen ins Buch der Stadt. Und dann ging so ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich es mir so immer vorgestellt habe. Wir sind dann aufs Schiff gegangen, auf die Victoria und aus der Stadtmitte nach Köpenick gefahren. Und ab, also nach der Elsenbrücke, ist dann privater Bootsverkehr auch erlaubt. Und je weiter es nach Köpenick ging, erstmal war es so, auf allen Brücken standen Leute und es hat auch überall schön geleuchtet und gedampft und aus den Fenstern, aus den Bürohäusern, überall winkende Menschen und so. Und je weiter es nach Köpenick rausging, so durch Treptow, desto mehr Boote kamen dazu in unterschiedlichsten Größenordnungen. Am Schluss waren wir so eine Flotte von, ich glaube, 50 Booten und kleinen Schiffen und irgendwann biegst du hier, kommst quasi auf Stadionhöhe vorbei und dann macht die Spree nochmal so einen kleinen Knick, dass du dann sozusagen in dieses, ich nenne es fast Köpenicker Hafenbecken guckst.
Ja, also genau.
So.
Da sind ja auch Leute ins Wasser gesprungen.
Und das Schiff fährt um die Ecke und man denkt, das ist nicht möglich. Es war einfach alles rot. Alles rot von Menschen in roten T-Shirts und dann sind wir durch diese, dann angelegt, Christopher Lenz ist ins Wasser gesprungen, genau, vom Schiff aus. Und dann sind wir auch, da war ja nichts abgesperrt oder so, wir sind ja dann vom Schiff an Land ins Rathaus und zwar ganz, also mehr Nähe geht nicht, ja, durch die Menschenmenge hindurch ins Köpenicker Rathaus. Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel wollte da auch noch eine kleine Rede halten, ist aber dann quasi nach einer halben Minute unterbrochen worden und in eine Spielerpolonaise verwickelt worden. Und dann ging es im offenen Bus aus der Altstadt Köpenick hier zum Stadion und dann gab es hier ein schönes, rauschendes Fest. Also ganz fantastisch. Zeigt nochmal, wie außergewöhnlich das eigentlich war, welche Bedeutung das für die Menschen auch hatte. Und ja, zeigt jetzt natürlich auch, dass wir jetzt nicht rumjammern müssen, ja, sondern alles in die Waagschale werfen, um uns das zu erhalten und ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu erleben.
Also erstmal finde ich spannend, dass du tatsächlich das fast minutiös wiedererzählen kannst, aber ich kann den Tag, also ich war ja dann auch in München, bin dann da in so einem Trikotladen, habe da tatsächlich so ein letztes Union-Zweitliga-Trikot mir noch geschnappt und Ja, das war auch aus der Entfernung toll. Also ich höre auch immer viele Leute, die nicht nur ihren Rasen verpflanzt haben jetzt in ihrem Garten und den immer noch bis heute pflegen, beeindruckend, sondern einfach auch, dass ganz viele Leute an dem Tag und von dem Tag und den Tagen danach berichtet haben, dass sie geweint haben. Diese Tränen der Ungläubigkeit, diese Glückstränen, also ich kann das auch bestätigen. Am nächsten Tag saß ich da und war wirklich weggeballert. Aber jetzt nochmal zu uns beiden, als wir da drüben saßen. Hab vorhin nochmal gehört und nochmal überlegt, ja, tatsächlich, Hertha BSC hatte kurz vorher eine Radkappe hier abgestellt. So 2024, Schnips. Und Hertha BSC ist jetzt, glaube ich, in so einer Position, die würden, glaube ich, alles dafür geben, wenn sie eine Radkappe irgendwie von einer Entfernung gucken können.
Ja, ist schwer.
Und, ne? Und ihr seid jetzt hier der große Hirsch in der Stadt.
Ja, ich wage trotzdem mal die Behauptung, wir führen uns nicht so auf, sondern versuchen, bei uns zu bleiben, die Dinge so zu machen, wie wir sie immer gemacht haben, auch mit den gleichen Prämissen, das Stadionerlebnis, den Stadionbesucher in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu stellen. Nach wie vor ist unser Stadion auch zu klein, also es gibt auch keinen Grund, trommelnd durch die Stadt zu rennen und zu sagen, guckt mal alle her, weil es ist eh voll. Und auch daran arbeiten wir, haben wir viel zu tun und sind auch auf einem guten Weg. Aber ja, so, ich sag mal, diesen Rollenwechsel sozusagen, dass wir der Erstligist sind und Hertha BSC in der zweiten Liga, das hat bestimmt damals niemand vorhersehen können und auch niemand erwartet, ja, sondern eigentlich war es irgendwie ja auch toll für alle, dass es endlich ein Derby in der ersten Liga gab und es waren ja auch stimmungsvolle und tolle Spiele. Lässt sich jetzt vielleicht leichter von meiner Seite aus sagen, weil wir waren relativ erfolgreich in den Derbys, aber es war für die Stadt einfach, es rückt dann natürlich den Fußball mal so komplett ins Zentrum in einer Stadt, in der es ja sonst sehr viel anderes auch gibt. Ja, es ist ja keine klare Fußballstadt. Hier gibt es auch einen Eishockeymeister und einen Volleyballmeister und eine tolle Handballmannschaft und also jede Menge erfolgreichen und super attraktiven Sport neben Fußball.
Nochmal zu Hertha, wenn man jetzt auch nochmal sieht, bei Hertha ist ja auch eine Menge passiert. Also wenn ich mich so kneife, vor 5 Jahren, glaube ich, gab es da noch so Sachen wie Jürgen Klinsmann, es gab auf jeden Fall noch Lars Windhorst, zwischendurch Jens Lehmann.
Kam dann aber erst,
ja, ja,
war noch nicht vor 5 Jahren, sondern kam dann.
Ja, genau, aber das sind so Sachen, die in der Zeit passiert sind. Das kommt mir auch schon wieder vor wie vor 20 Jahren. Und ja, jetzt ist ja vor kurzem leider Kai Bernstein gestorben, der da drüben ja auch eine Menge angeschoben hat. Wie beurteilst du so aus der Ferne auch was er für den Verein dort und auch für ihr Stadion und für ihr Fußballerlebnis, wie sie Fußball wollen, beurteilst du das?
Ja, ich glaube, ihm ist etwas gelungen, was total wichtig ist im Fußball, nämlich den Verein tatsächlich wieder zu vereinen, ja, und sich nicht so viel um zu viel anderes außenrum zu kümmern, sondern sich auf den Verein selber zu konzentrieren, auf die Menschen, die den Verein ausmachen, denen dieser Verein am Herzen liegt. Und er hat, glaube ich, wahrnehmbar ein neues Miteinander dort geschaffen. Ja? Und es ist total traurig, natürlich sowieso einfach, wenn ein Mensch in so jungen Jahren stirbt und eine Familie hinterlässt, die natürlich traurig und betroffen ist, aber auch für den Verein. Es ist traurig und ein schmerzhafter Verlust. Tut uns sehr, sehr leid. Ich glaube, er hat eine gute Entwicklung eingeläutet und bleibt von hier aus nur die Daumen zu drücken, dass sie vielleicht trotzdem fortgesetzt werden kann.
Ich sagte ja vorhin schon, da hing ja der Wandkalender mit der Relegation an der Wand und du sagtest damals im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg, damals war Union, glaube ich, Vierter oder zumindest sehr, sehr heiß im Rennen dabei, sagtest du auch zu gewissen Risiken, die ich vorgetragen habe, ja Mensch, hier, es könnte ja dann vielleicht nur ein kurzes Intermezzo werden wie Fürth, Paderborn, Ulm, und da sagtest du, warum gucken wir denn nicht auf Augsburg, Mainz und Freiburg? Wo würdest du jetzt so nach, ich glaube, das ist jetzt das 5. Jahr Bundesliga, wo würdest du jetzt Union da so ein bisschen einordnen? Wie weit auf diesem Level seid ihr? Also mal ganz davon abgesehen, Augsburg hat ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Mhm. Mainz und Freiburg sind weiterhin eingetragene Vereine, die sich über die Zeit was aufgebaut haben.
Genau wie wir auch, genau. Ne? Und Im Grunde sieht man, sie haben genau das, diese Herausforderung gemeistert schon, vor der wir jetzt auch stehen. Ja? Nämlich sich auch mal durch eine ganz, ganz schwere Saison durchzubeißen. Mainz hat es sogar häufiger noch als Freiburg jetzt. Freiburg hat ähnlich wie wir jetzt auch ein paar richtig gute Jahre gehabt und wirkt sehr stabil im Moment. Mainz ist es gewohnt zu kämpfen und hat sich mehrfach durchgesetzt. Gleiches kann man für Augsburg sagen, die in dieser Saison ein bisschen entfernt sind von den ganz unteren Plätzen. Also das ist genau der Punkt. Ja? Wir haben es auch geschafft, dass es eben nicht bei einem kurzen Intermezzo geblieben ist. Haben auch es nie so betrachtet, nach dem Motto, wie schön, das nehmen wir jetzt mal mit und dann werden wir ja sehen, was bei rauskommt, sondern wir haben alles daran gesetzt, alle Energie und sehr viel Aufwand betrieben, um eben nicht leichtfertig wieder abzusteigen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ne? Jetzt geht's darum, tatsächlich sich zu fokussieren und nicht von irgendwelchen anderen Dingen noch zu. Niemand braucht ja Glauben. Wir gewinnen jetzt 8 Spiele in Folge und haben dann damit nichts mehr zu tun. Wie soll das passieren? Ja, jeder, der ein bisschen im Sport unterwegs ist, weiß, okay, mit dem Fingerschnipp kriegt man sowas nicht weg plötzlich, ja, sondern eine grundsätzliche Verunsicherung, die in dieser Saison nun mal drin ist. Da müssen wir uns ganz mühsam durcharbeiten und es kann unter Umständen bis zum letzten Spieltag dauern. Ich will das nicht hoffen, weil es natürlich eine nervliche Superanspannung ist, aber auch darauf müssen wir vorbereitet sein.
Nur so als kleine Zwischenfrage. Angenommen, Union hätte jetzt nicht in den letzten 3 Jahren immer den europäischen Wettbewerb erreicht, sondern hätte über all die Jahre so zwischen 10, vielleicht mal 8, 14, lass es auch mal 15 sein, aber immer in der Liga drin erreicht. Meinst du, Urs Fischer wäre dann vielleicht immer noch Trainer, weil jetzt natürlich die Fallhöhe von ersten 2 Spiele gewonnen und dann 10 Niederlagen am Stück und dann auf einmal sieht man sich in so einer Region wieder, wo man die letzten Jahre nie war. Meinst du, das hat auch was dazu beigetragen, dass er dann einfach auch mit der Erwartungshaltung, die sich im Umfeld natürlich generiert, am Ende auch nicht mehr klargekommen ist?
Nee, das Wichtigste für Urs Fischer war zunächst mal seine eigene Erwartungshaltung. Er hat sich nie Erwartungen anderer unterworfen. Er hat sich auslachen müssen im Sommer, als er erneut von 40 Punkten und dem Ziel Klassenerhalt gesprochen hat und wurde für Understatement gerügt und so weiter.
Wer hat denn das gemacht?
Und hier, die Leute, die hier in diesem Raum auf dieser Seite sitzen, also die nicht, die vorne hinterm Pult stehen, sondern so, und er hat immer darauf bestanden zu sagen, wir können uns gerne andere Ziele setzen, aber erst dann, wenn wir das Ziel erreicht haben. Er war total klar in dieser Angelegenheit, aber eine Niederlagenserie von, ich glaube, am Ende waren es sogar 12 Spiele in Folge verloren. Ja? Und da waren gute Spiele dabei, die haben wir verloren, da waren schlechte Spiele dabei, die haben wir verloren, da waren so Lala-Spiele dabei, die haben wir auch verloren. Es ist nie gelungen, wenigstens dann mal unentschieden zu spielen. Und ich bin ja auch ein großer Freund von total unverdienten Siegen. Also das ist ja das Schöne am Fußball. Es gibt ja bei wenig anderen Sportarten, die High-Scoring-Games, da hast du eigentlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn alles schlechter ist, Passquote und weiß der Kuckuck was. Das hat nicht geklappt. Und das Problem ist aber, für die allermeisten ist es ja eine Wahrnehmung, die einmal in der Woche stattfindet, nämlich wenn das Spiel dann stattgefunden hat. Der Trainer steht aber jeden Tag, das ist einfach seine tägliche Arbeit, steht jeden Tag vor einer Mannschaft und versucht, ihr zu sagen, wie sie das nächste Spiel gewinnen wird. Und es klappt aber immer nicht. Und irgendwann geht natürlich Überzeugung verloren auf beiden Seiten. Ist ja total verständlich. Deshalb gibt es sowas auch nur ganz selten, dass ein Trainer 12 Niederlagen in Folge als Trainer miterlebt. Im Normalfall ist er dann, also erlebt er keine 10, auch keine 9. Ja, sondern das war schon so, dass natürlich wir alles versucht haben, den im Grunde erfolgreichsten Trainer des 1. FC Union zu stützen, so gut es ging. Ja? Und irgendwann war dann auf allen Seiten aber der Punkt erreicht, wo man sich angeguckt hat und gesagt hat, das wird so nicht funktionieren. Ja? Das geht so nicht. Und Urs Fischer ist als als Freund gegangen. Sein Co-Trainer Markus Hoffmann hat neulich in einem Interview in der österreichischen Zeitung mal gesagt, dass er glaubt, er hat noch nie einen derartig respektvollen Abschied erlebt und auch nicht wahrgenommen woanders. Wir alle waren traurig. So, das sagt ja sehr viel aus, ja, weil wir einfach unglaublich viel Schönes zusammen erlebt haben. Aber es hat nichts, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir die letzten Jahre im Europapokal waren, sondern es hatte dann mit der Situation zu tun, die entstanden ist durch diese Niederlagenserie.
Ärgert nicht eigentlich dann so eine Mutmaßung von außen?
Nee, ich ärgere mich über relativ wenig, weil ich ja verstehe, dass man von außen logischerweise über irgendwas nachgrübelt und nachdenkt, woran könnte es denn gelegen haben und so weiter. Aber es ist ja logisch, alle machen sich irgendwie Gedanken, und wenn es vorher gut lief, dann muss es ja an den Leuten liegen, die neu sind und so weiter. Ja? Also es sind dann sehr oft sehr einfache, weil immer die naheliegendsten Erklärungen. Das ist nicht schlimm. Man darf nur selber nicht drauf reinfallen, so, ja, sondern wir hier müssen natürlich einen möglichst klaren Blick auf die Dinge bewahren und weiterhin Entscheidungen treffen, die hoffentlich dazu führen, dass wir da wieder rauskommen.
Als wir uns vor 5 Jahren hier getroffen haben, dann nanntest du im Laufe des Gesprächs das Motto unseres Gesprächs Mut und Optimismus. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Zitate waren von dir: Mut ist das Allerwichtigste. Wir haben doch keine Angst vor Erfolg. Und das, bevor diese wahnsinnige Reise durch die Relegation oder beziehungsweise durch die letzte Hinrunde in der zweiten Liga losging und all das, was wir bis heute erlebt haben mit Champions League bei Real Madrid, also wirklich so der Peak, den man eigentlich sich so als so Verein von Union nicht mal erträumen kann. All das ist passiert. Wenn du nur mal so als Einstieg, wenn du die letzten 5 Jahre in 3 Worten kondensieren musst, wären das?
Da ist zuallererst das Wort Freude, weil es so ein schönes Wort ist, es hat so eine innere Wärme und ist irgendwie ein bisschen tiefer noch als vielleicht als Begeisterung. Ja? Aber es ist auch Ekstase dabei, würde ich schon auch sagen, und Dankbarkeit.
Es ist erstaunlich, dass die 3 Worte kommen nach all dem, was in den letzten 3 Jahren, seit 2020, seit März 2020 passiert ist.
Was hättest du erwartet? Irgendwas?
Ich werde den Teufel tun, dir hier okay. Irgendwas.
Hier so Mauerfall, Wahnsinn.
Also von außen. Von außen tatsächlich.
Ich kann dir erklären, ja. Also bei Freude habe ich schon gesagt, es ist was ganz tief reingeht und für immer mit den Menschen, mit denen man das in dieser Zeit hier erlebt hat, verbunden sein wird. Ekstase kann ich deshalb sagen, weil es oftmals auf total verrückte Weise zustande gekommen ist. Nehmen wir den Einzug in die Conference League, letzter Spieltag, Corona, 2000 Leute, glaube ich, durften im Stadion sein. Der falsche Spieler, nämlich Taiwo Avoni, macht einen Einwurf. Der macht sonst hat nie Einwürfe gemacht. Ich glaube, er wirft auf Geraldo Becker, der von Upamecano gedeckt wird. Also eigentlich wirft er auch auf den falschen Spieler, weil du eigentlich keine Chance hast, dich da durchzusetzen. Klappt aber, und er schlägt die Flanke in die Mitte, und da kommt ein Spieler an zum Kopfball, der eigentlich kein Kopfballspieler ist, nämlich Max Kruse, und köpft den Ball an den Pfosten. Aber so an den Innenpfosten, dass er von da aus reingeht. In der Nachspielzeit dieses Spiels. Ja. Vorher hat Andi Lute bei uns im Tor, glaube ich, 8 Großchancen vereitelt. Und so gewinnen wir dieses Spiel und ziehen also am letzten Spieltag in die Conference League ein. Was dann auch einen Umsatzsprung bedeutet hat und so weiter, das erstmalige Aufdribbeln wieder im europäischen Geschäft. Und so ähnlich war es dann auch weiterhin. Wir haben auch am letzten Spieltag die Europa League festgemacht und auch am letzten Spieltag die Champions League. Und wenn so etwas so kulminiert, auch jeweils relativ spät im Spiel, Champions League war 81. Minute, das Tor von Rani, dann ist es natürlich ein unfassbar ekstatischer, explosiver Moment. Ja, deshalb gehört das auf jeden Fall auch dazu. Und Dankbarkeit, ganz, also die wenigsten Menschen, die ich kenne, sind Union-Fans irgendwann mal geworden, weil es hier so wahnsinnig schöner Fußball war oder weil wir so viele Titel gewonnen haben, haben wir ja gar nicht, sondern nur einen, irgendwann mal 1968, das wissen nur noch die wenigsten oder haben das miterlebt, so, sondern weil es um eine Form des Miteinander geht, die sich hier im Stadion abspielt und widerspiegelt. Und ich glaube, es ist viel schöner, so etwas zu erleben, wenn man es nicht erwartet, sondern im Grunde, ich will nicht sagen geschenkt bekommt, denn wir haben ja mit dran gearbeitet. Aber ja, trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an. Auch, ich meine, wir arbeiten ja trotzdem auch jetzt jeden Tag genauso doll und intensiv, aber das Geschenk des Erfolges stellt sich gerade nicht in dem Maße ein wie die letzten Jahre. Also auch Dankbarkeit, das erlebt haben zu dürfen. Wir beide könnten ja genauso lange auch über Musik reden und manchmal hört man doch sowas wie über so jemanden, der einen großen Hit hatte, dann heißt es, tja, schon bitter, ne, wenn man nur einen einzigen großen Hit hatte. Und da denke ich immer, nee, das stimmt gar nicht. Wenn man es geschafft hat, ein Lied zu schöpfen, zu erschaffen, unter den Millionen Songs, die es gibt auf der Welt, ein Lied zu schaffen, das ein riesiger Hit geworden ist, das ist sowas Tolles. Die allermeisten von uns schaffen das nicht. Ja? Und auch dafür, da denke ich dann auch immer, auch so Menschen können dankbar sein und man kann denen auch dankbar sein, denn sie haben der Welt etwas geschenkt, was bleibt.
Aber ich glaube nicht, dass Union ein One-Hit-Wonder ist.
Na, das glaube ich auch nicht.
Dafür ist einfach, dafür sind inzwischen zu viele Alben erschienen. Aber jetzt, um jetzt mal so den Bogen zu spannen, jetzt haben wir natürlich ein Album, was sich nicht so gut verkauft. Nochmal zu den Begriffen. Also ich hätte zum Beispiel, wenn du mich jetzt so fragst, an Begriffe wie Herausforderung gedacht, weil ihr mit den Umständen sehr hart umgehen musstet und dazu gehört auch das Wort Kampf. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Für mich, um jetzt ein bisschen auch zu dir zu kommen, zu deiner Arbeit, also wir haben jetzt erlebt, die Transformation von einem Zweitligisten hin zu einem Champions-League-Teilnehmer und ich würde inzwischen auch sagen, etablierten Erstligisten. Nach 5 Jahren kann man das durchaus schon sagen. Muss für dich als Geschäftsführer Kommunikation auch eine Menge an mehr Arbeit dazu gekommen sein. Und du bist bestimmt mindestens einmal in der ganzen Zeit an deine Grenzen der Belastbarkeit gekommen. So als Mensch, denke ich, muss das schon hart gewesen sein. Also ich denke nur allein an die ganzen Medienanfragen. Also Zweitliga-Zeiten, glaube, da gab es Leute, die konnten hier in die Pressekonferenz, die nicht zwingend Journalisten sind oder einen entsprechenden Ausweis haben. Und im ersten Jahr, erste Liga, ging es ja dann schon mal ganz anders zur Sache. Erster Spieltag gegen Leipzig und dann gab es Leute, die schwer enttäuscht waren, hier nicht reinzukommen. Also ich spreche nicht von mir.
Ja, da hast du natürlich recht, aber gleichzeitig möchte ich diese fantastischen Jahre auch gar nicht mit so einer Schwere belasten, weil sie sich so nicht angefühlt haben. Ja? Es ist ganz gut, also tut uns selber gut. Ich habe vorhin gesagt, wir machen ja Dinge mit einem bestimmten Fokus, mit einer bestimmten inneren Überzeugung. Dadurch wirken sie manchmal anders oder es entstehen auch andere Ergebnisse, aber wir machen sie nicht so, um sie anders zu machen, ja, sondern aus einer inneren Haltung heraus und aus einer inneren Überzeugung. Dazu gehört auch, sich dann nicht verrückt machen zu lassen von Dingen, die ja erstmal nur schön sind. Natürlich auch anstrengend, klar, ist, wenn ich 80 Akkreditierungen habe oder Anfragen oder 180 für einen Raum, wo nur 50 reinpassen, muss ich mir irgendwas überlegen. Und trotzdem finde ich daran erstmal schön, dass dieses Interesse da ist und dass wir das geschafft haben. Ja, und insofern, Dirk Zingler, unser Präsident, ist oft gefragt worden in Interviews, wann man eigentlich mal zur Ruhe kommt oder dazu kommt, es zu genießen. Und er hat dann immer gesagt, also Ruhe, diese Phase existiert halt nicht. Wir müssen es beim Arbeiten genießen im Grunde. Ja? Und was man auch daran sieht, dass man ja sagen könnte, okay, jetzt sind wir überall raus, haben nur noch Bundesliga-Wettbewerb dieses Jahr, jetzt könnte man nochmal reflektieren und rückblickend genießen. Kann man auch wieder nicht, weil man im Abstiegskampf steckt, so ungefähr. Aber dieses, dafür muss man sich immer wieder auch mal ein bisschen Zeit nehmen und deshalb bin ich auch immer dankbar, wenn es zum Beispiel in solchen Gesprächen wie diesem hier nochmal um sowas geht, weil das darüber sprechen, wie schön das eigentlich war und wie toll es war, das ins Flugzeug zu steigen und nach Helsinki zu fliegen, um im Conference League Playoff gegen Kupion PS zu spielen. Ja, die mussten 400 Kilometer von zu Hause entfernt spielen, weil ihr Stadion nicht den UEFA-Regularien entsprach. Und es war so eine herzliche erste internationale Begegnung. Ganz fantastisch. Ja, bis heute gibt es Kontakte auf Arbeitsebene zwischen den Vereinen. Und dann schreibt mal jemand, Mensch, ich bin in Berlin, kann ich zu eurem Spiel kommen oder so. Ja, und es ist so schön, dieses verbindende Element erlebt zu haben. Fußball konkret, aber Sport allgemein als etwas, das Grenzen zwischen Menschen überwinden kann und Leute miteinander verbinden kann. Das war toll. Ja? Und am Ende mit Florentino Perez Mittagessen zu gehen, war dann jetzt gar nicht so viel anders. Also hat man jetzt nicht gedacht so, oh wow, jetzt auch das noch, sondern nee, es hat sich eigentlich, es war genauso schön mit den Vertretern von Kupion Abendessen zu gehen, wie mit denen von Real Madrid.
Naja, ich denke da auch einfach so allgemein an so Berliner Medien, die auf einmal einen ganz anderen Spot auf dich haben, als Repräsentant des Vereins, wenn sie mit dem Verein sprechen wollen, müssen sie über dich und du gehst dann auch in die Gespräche und da gab es ja einige Gründe, warum es auch mal heiß herging und wo du auch gefordert warst, auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht als Zweitligist gar nicht hättest sein müssen, weil auf die Zweitliga guckt man einfach nicht so wie auf die erste Liga.
Das stimmt, das ist auch der deutlichste Unterschied, den ich selber so beschreiben würde, um auch da wieder in den Musikbereich zu gehen, ja, habe ich gedacht, witzig, ist mir gar nicht so aufgefallen, als wir in der zweiten Liga waren, aber im Grunde ist es das Vorprogramm.
Also nochmal die HörerInnen, also nochmal, Christian Arbeit ist nicht nur Geschäftsführer Kommunikation beim ersten FC Union Berlin e.V., sondern du bist auch noch Sänger und Gitarrist in einer Band.
Ja, wobei das letzte Jahr ein Off-Jahr war für die Band, weil wir es alle nicht geschafft haben, weil in der Band gibt es auch noch Union-Fans und wir mussten alle so viel durch die Gegend reisen. Ja, also was ich sagen wollte, klar, ich habe auch schon tolle Acts im Vorprogramm von Konzerten gesehen. Also es soll überhaupt nicht abwerten.
Dazu kommen wir später nochmal.
Abwerten gemeint sein. Aber die Aufmerksamkeit, die einem und dann im Grunde jeder Äußerung zu jedem Thema eines Erstligisten im Vergleich zu einem Zweitligisten ist, also das ist schon ein gigantischer Schritt.
Hast du darauf was gelernt, dass du auch manchmal die Worte anders gewichtest, um ein gewisses Echo zu verhindern? Kann ich mir bei dem, was du bisher auch so, wie du dich heute wieder gibst und wie du auch erscheinst, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass du sagst, so nur um nicht so zu wirken, sage ich das jetzt anders. Aber du machst es vielleicht ja doch trotzdem automatisch, weil du es einfach im Vorhinein ein bisschen abpuffern willst und trotzdem deine Message rüberbringst.
Nee, auch da gilt, Mut gehört dazu, also zu seinen Überzeugungen stehen und sie auch so zum Ausdruck bringen, wie man sie selber für richtig empfindet. Das kann auch mal sein, dass das über uns dann kontrovers diskutiert wird. Darauf muss man nur vorbereitet sein. Ne?
Ja, aushalten können. Ne?
Aushalten können, das ist ganz, ganz wichtig.
Das war auch letzte Mal hier so ein Thema. Ne? Also absolut. Auch Streit und auch Diskussionen aushalten können.
So, wir selber sind mit uns selbst darin übrigens sehr gut geübt. Ja? Wir sind ein sehr lebendiger Verein, in dem sehr viel diskutiert wird, in dem auch kritisiert wird, in dem wir uns auch mal streiten und auseinandersetzen miteinander. Wir sind davon selber nicht erschrocken. Es gibt aber eine bestimmte Form von Öffentlichkeit, die Kontroverse ganz schlecht aushält. Und es gibt dann oftmals in diese 5 Jahre fielen ja auch die Corona-Jahre, einen gewissen Konformitätsdruck, der mir ganz seltsam vorkommt. Also wir sind im öffentlichen Diskurs aktuell nicht sehr gut darin, kontroverse Standpunkte auf eine Weise zu diskutieren, die irgendwie angemessen ist. Ja, sonst wird immer sehr schnell kategorisiert und dann wird mit links, rechts gearbeitet. Gibt so Worte, die also das Wort Schwurbeln zum Beispiel ist so mein Unwort, der dieser Jahre, ja, weil es so, so seltsam klingt, als müsste man alles immer in einem Hauptsatz aus 4 Wörtern ausdrücken können. Jetzt würde man nicht auch mal über etwas nachdenken können, auch öffentlich nachdenken, ohne schon eine feste Position am Ende dazu zu haben. All das, um all das bringen wir uns. Es sind aber ganz wichtige Bestandteile von Kommunikation eigentlich. Aber um all das bringen wir uns in dem Wunsch nach Eindeutigkeit. Und dem haben wir nie versucht zu entsprechen. Wir haben aber auch nie absichtsvoll versucht, ihm nicht zu entsprechen, sondern wir haben versucht, bei uns zu bleiben und das zum Ausdruck zu bringen, von dem wir überzeugt sind. Und das kam mal gut an und mal kam es schlecht an. Und da gibt es Leute, die schütteln wahrscheinlich bis heute den Kopf und sagen, was sind das für Idioten? Und andere sagen, ja.
Da kommen wir mal noch zu. Also nicht zu den Idioten, aber zu Corona kommen wir definitiv noch. Das gehört ja elementar dazu. Lass uns mal kurz einen kleinen Flug durch das erste Halbjahr Bundesliga nach dem Aufstieg. Muss ja auch im Weltall, eine Weltreise durchs Weltall der Gefühle gewesen sein. Und Union kommt in die erste Liga und ist quasi the new kid on the block. Es ist quasi, jetzt Achtung, Triggerwort, ja, der neue Kultclub in der Bundesliga. Das St. Pauli des Ostens, ja. Und ich weiß, oh Mann, ihr müsstet jetzt sehen, wie der Mann jetzt hier gerade am Stuhl also zusammenzuckt, als hätte ihn eine Cruise Missile getroffen. Nein. Aber Union hat sich einfach verändert, auch schon im ersten Halbjahr. Also die Mitgliederzahlen explodierten. Union wird gefeiert, ist frisch anders und wirklich jeder Kommentator war begeistert, was da im Auswärtsblock los war. Und ja, wenn auch da wieder so eine kleine Zusammenfassung von diesem ersten Halbjahr bis, ich mache das Halbjahr jetzt mal ein bisschen länger, bis in den März, bis vor das Spiel gegen Bayern München. Wie würdest du das so für dich in ein paar Worten zusammenfassen, wenn du das kannst?
Ich erinnere mich an bestimmte Dinge, zum Beispiel an den Tag, an dem der Spielplan rauskam. Dann saß ich im Trainerzimmer und wir haben alle zusammen so geguckt, auf die Abfolge, wann wir auf welche Mannschaft treffen und dann
gucken wir so drauf. Hattet ihr Wünsche?
Nee, eigentlich nicht. So, weil man auch mal sagt, ja, kommt, wie es kommt, aber dann guckst du drauf und irgendwann gucke ich so hoch und sage zu Urs Fischer so, krass, ich suche immer, wann irgendwie ein leichter Gegner kommen könnte und finde aber keinen und dann lacht er mich an und sagt, du glaubst, also hast du geglaubt, in der Bundesliga gibt es einen leichten Gegner und dann habe ich gesagt so, nee, eigentlich jetzt, wo du es sagst, eigentlich nicht. Aber irgendwie, wenn ich jetzt so drauf gucke, dann sehe ich da Leipzig, Dortmund, Bremen. Boah, damit geht es erstmal los. So irgendwie, dann ist es alles so Schwergewichte. Augsburg, waren wir auswärts, so haben wir den ersten Punkt geholt, klar. Und das Gleiche hat sich für mich dann auch immer nochmal fortgesetzt bei den Spielen, wenn der Aufstellungsbogen kommt. Und dann guckt man so drauf, insbesondere bei den Heimspielen. Und dann gucke ich mir das natürlich nochmal an, ob ich nochmal irgendwo nachfragen muss, wie man irgendeinen Namen ausspricht und so weiter. Und dann guckst du mal drauf und denkst so, ach du Scheiße. Ja klar, da spielen ja der und der und der und der. Oh Gott, haben die gute Spieler. So. Und auch, guckst auf die Bank, oh Gott, da sitzen auch noch so eine guten. Mann, wie soll man das schaffen? Ne? Und das Gute war dann, dass es aber relativ schnell damit losging. Also wir hatten das krass Schlimme gleich als erstes hier, diese, war es 0-4 oder 0-5?
0-4
gegen Leipzig, wo man sich gefühlt hat, wie von einem D-Zug überfahren. So.
Na, es war ja auch krass, erst der Protest und dann passiert da gar nichts. Und kaum ist der Protest vorbei gegen RB Leipzig.
Zack, schießen die das Tor.
Zack, das Tor. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Provence und bin durch so ein Provence-Dorf gelaufen und habe dann mir ansagen lassen, wie es so steht und im Nachhinein mir das mal angeguckt. Aber das war schon
krass. Ich sitze ja ganz dicht am Spielfeldrand auf so einer Betonstufe mit einer Kollegin zusammen und irgendwann so beim 0-3 oder so haben wir uns angeguckt und gedacht so, krass, wenn das jetzt jede Woche so wird, könnte es sein, dass Bundesliga gar nicht so viel Spaß macht, wie wir dachten. So, dann haben wir in Augsburg schon einen Punkt geholt und dann zu Hause gegen Dortmund tatsächlich 3-1 gewonnen, obwohl das Spiel auch auf eine Weise losging, wo ich dachte so, ich glaube so nach 5 Minuten spielt irgendwie Mats Hummels so von hinten links so einen 70 Meter Diagonalpass nach rechts vorne und ich glaube Julian Brandt nimmt diesen Ball, der gefühlt eine halbe Stunde durch die Luft fliegt, einfach runter und hat den am Fuß. Und und spielt den Schaf vors Tor und jemand rutscht quasi um Zentimeter vorbei. Und das sitzt man so da und denkt so, ach du Scheiße, das, so eine Sachen können die. Das können wir doch gar nicht. Ja, wie sollen wir uns denn gegen die wehren? So. Und siehe da, wir haben uns mit unseren Mitteln gewehrt, haben das Spiel gewonnen und danach wusste man so, okay, wow. Das kann, irgendwie kann das gehen. Ja, dann hatten wir aber auch, glaube ich, eine Phase mit 4 Spielen, die wir verloren haben. Auch auf so kuriose Umstände. Aber ja, es war so dieses, oh, wir kämpfen einfach überall um jeden Punkt und versuchen den zu sammeln. Und ja, wir waren auch immer irgendwie so die niedlichen Angestaunten, die wo sich alle gefreut haben, dass die jetzt mal da sind. Aber ich glaube, alle haben auch gedacht, na wie schön, jetzt sind die auch mal da und nächstes Jahr kommen wieder andere.
Ich sehe gerade hier oben so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen mal so ein bisschen Tempo machen. Also was mir so ein bisschen auch vom ersten halben Jahr natürlich in Erinnerung bleibt, ist, dass der Kader komplett auch schon umgebaut wurde auf so eine Art und Weise, was sich dann später fortgesetzt hat, dass man eigentlich ganz viele Protagonisten im Kader hat, verdiente Spieler, die im nächsten Jahr gar nicht bei waren. Auf einmal war Neven Subotic da, Christian Gentner. Aber im nächsten Jahr war zum Beispiel das Sturmduo, Polter und Anderson, aus Gründen teilweise nicht mehr da. Mhm. Das ging dann schon alles relativ schnell. Das muss man
ja, auch wobei wir in die Bundesliga haben wir im Grunde eigentlich alle mitgenommen. Hatten wir auch einen richtig großen Kader für einen Wettbewerb. Aber im Grunde alle, die mit dabei sein wollten, waren dabei. So
ja, ich erinnere mich.
Und klar, hatten dann unter Umständen weniger Einsatzzeiten. Auch logisch. Und ja, das ist dann so. Und es mündete ja im Grunde in eine Sache, die auch alle immer so beschreiben. Ja, du musst, also entweder wechselst du häufiger den Trainer, dann kannst du länger konstant mit Spielern arbeiten, oder du wechselst häufiger die Spieler, dann bleibt der Trainer wahrscheinlich länger. Ja? Und von Anfang an sind wir aber einem bestimmten Prinzip gefolgt, nämlich zu versuchen, immer sowohl irgendwie vielversprechende junge Spieler dazuzunehmen, als auch 2, 3 erfahrene Leute zu holen, die auf dem Niveau, das wir gerade erreicht hatten, schon gespielt hatten. Also als Oliver Runert und Urs Fischer angetreten sind, haben wir Florian Hübner und Manuel Schmiedebach verpflichtet und sind mit denen aufgestiegen. Als wir aufgestiegen waren, haben wir Neven Subotic und Christian Gentner geholt. Also einfach auch damit nicht alle total vor Angst verrückt werden da in der Kabine, weil sie das noch nie erlebt haben. Und das hat sich ja so fortgesetzt mit Max Kruse, Loris Karius, Robin Knoche und eigentlich auch in diesem Sommer mit Gosens, Volland und Bonucci. Ja, und in diesem Sommer ist es zum ersten Mal leider nicht so aufgegangen, wie wir es erhofft hatten.
Und dann kommt der Kernsatz, den wir oft in den letzten Jahren gehört haben, in der Rückschau, wenn wir auch über unsere persönlichen Lebensläufe sprechen, dann kam Corona. Da kam gleich zum Anfang natürlich dieses Spiel gegen Bayern München. Dirk Zingler wollte sich nicht von Jens Spahn einen Ausschluss empfehlen lassen. Danach ging das mit den Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden durften, insgesamt doch sehr schnell. Das Land musste stillstehen. Und für alle Betriebe, Menschen, Institutionen wurde es dann doch eine große Herausforderung. Und für dich als Kommunikationschef muss das doch die Hölle gewesen sein, das alles zu moderieren. Also wie sehr musstest und konntest du persönliche Einschätzung und Repräsentanz des Vereins und des Arbeitgebers trennen?
Musste ich gar nicht, weil ich am Ende davon überzeugt war, dass wir etwas versucht haben, was richtig war. Letztlich, im Grunde kann man rückblickend sagen, wir haben im ersten Corona-Sommer tatsächlich schon das Konzept entwickelt gehabt, nachdem zum Ende der Corona-Phase wieder Zuschauer zugelassen worden sind. Exakt das hatten wir zusammen mit Partnern wie der Charité und mit Labors.
Nicht ganz, also PCR-Tests waren ja damals eure Vorschläge.
Ging tatsächlich um PCR. Achso, ja.
Am Anfang waren PCR-Tests, am Ende waren es die Schnelltests.
Und, aber es ging um Testen.
Aber genau das war ja nämlich der Vorwurf. Was denkt ihr euch denn da für einen Wahnsinn aus? Weil wir brauchen ja PCR-Tests auch noch für andere Bereiche. Mhm. Und dann kommt Union Berlin um die Ecke und sage ich jetzt mal, schwingt sich als Vertreter der Veranstalter aus allen Genres auf und reklamiert dringend benötigte PCR-Tests, so einem Zeitpunkt, wo das tatsächlich eine Mangelware war, wo man auch überhaupt noch gar nicht absehen konnte, was für einen Lauf nimmt das. Das war, glaube ich, noch vor Delta-Varianten und Also das war schon, es war schon ein gewagter Einwurf, der wahrgenommen wurde, als wir haben jetzt hier eine Lösung. Und das kam nicht so richtig rüber als Vorschlag, wie man es vielleicht machen könnte.
Natürlich, wir waren ja darauf angewiesen, also es begann mit dem nicht empfehlen lassen. Wir können nicht auf Empfehlung unseren Betrieb einstellen. Wie soll denn das gehen? Wir haben ja, also hier arbeiten 400 Leute fest und am Spieltag nochmal 1000 dazu, die leben davon. Es hat ja auch niemand BMW empfohlen, das war genau das Beispiel damals, keine Motorräder zu produzieren, sondern wenn etwas nicht stattfinden darf, wenn Erkenntnisse dazu vorliegen, dass das nicht passieren soll, dann muss es angeordnet werden. Dann kann man nicht so, weil dann, es geht relativ schnell dann um sehr handfeste Sachen, nämlich um Schadenersatzzahlungen und so weiter und so fort. Und jetzt kann man immer so tun, als, ja, das ist ja nur der Fußball, der soll sich mal nicht so wichtig nehmen. Aber hier leben genauso Leute davon wie in allen anderen Branchen. Und die verdienen übrigens nicht Millionen im Jahr. Das sind die wenigsten im Fußball. Ja? Also die allermeisten Menschen im Fußball arbeiten für ganz normale Gehälter und können eben nicht einfach zu Hause bleiben und kein Geld mehr kriegen und trotzdem leben. Geht nicht.
Also da muss ich übrigens auch sagen, also bei aller Kritik auch, die ich vielleicht jetzt an Union hätte, war es für mich natürlich eine Wohltat, dass dann irgendwann der Fußball vorangegangen ist und gesagt hat, wir spielen jetzt wieder, wir haben ein Konzept. Das war ja auch federführend für alle Ligen in Europa, für andere Sportarten, wie man eine Veranstaltung aufzieht, dass überhaupt erstmal wieder auch unter Ausschluss der Zuschauer Fußball gespielt werden kann. Für mich war es schön, ich konnte endlich mal wieder Fußball spielen.
Und es war das gleiche System und wir haben, also nämlich, wir versuchen mal etwas zu entwickeln. Auch wir haben ja das, was wir entwickelt hatten, allen zur Verfügung gestellt. Ja? Und es war kein, wir haben hier für uns mal was ausgedacht und das wollen wir jetzt heimlich und nur für uns durchsetzen. Nee, es ging schon darum. Wir haben auch von Anfang an die Veranstaltungsbranche mit im Boot gehabt und hier mit Berlin Clubkommission und so weiter mit ganz vielen Leuten am Tisch gesessen, weil es ja allen genauso ging. Ja? Nämlich der Geschäftsbetrieb ist von einem Tag zum anderen eingestellt, aber alle haben Mieten zu zahlen, haben Gehälter zu zahlen und so weiter. Das muss ja irgendwas mit passieren. Ja? Und Nein, und auch, wir brauchen die ganzen Details nicht mehr aufzumachen, aber diese Testknappheit hat es de facto nicht gegeben. Hat es nicht. Ja, und das müssen wir aber jetzt nicht, weil es ganz viele Laboranbieter gab, die genau,
genau das. Genau, aber für 22.000 Leute damals
auch gekonnt hätten.
Also das Problem war ja damals die Vorstellung, PCR-Tests, die damals ja auch locker einen Tag brauchten, bis sie ein Ergebnis lieferten, das war ja illusorisch für 22.012 Zuschauer, sowas anzubieten. Da müssen sich ja Leute auch irgendwo treffen und das Problem bestand ja auch immer damals und mir ist es wichtig, auch nochmal das zu sagen. Weil
nee, der Witz ist, all das, was du sagst, ist falsch. Es war möglich, es wäre möglich gewesen, es gab...
Aber wie und wo hätte zum Beispiel, hätten sich jetzt 22.000 Leute in der Innenstadt irgendwo treffen können oder irgendwo hingehen können?
Ist im Grunde müßig jetzt, brauchen wir auch jetzt nicht mehr rauszuholen. Es ist möglich gewesen, es ist auch möglich gewesen, Laborkapazitäten zu nutzen, ohne sie anderen wegzunehmen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, es wollte damals aber niemand hören. Das Thema Angst und Unsicherheit war viel, viel größer und ist, würde ich mal sagen, politisch auch genutzt worden.
Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Aber wie gesagt, den Punkt möchte ich trotzdem noch machen. Für mich wirkte das zum Teil nicht altruistisch, sondern halt eben immer unter dem Blickwinkel, wir wollen als Verein für unsere Interessen das Stadion auch schnell wieder vollkriegen, komme was wolle.
Eben nicht komme was wolle, sondern mit entsprechenden Sicherungssystemen. Komme was wolle hätte geheißen, lasst uns wieder aufmachen, ohne irgendwas, ohne zu testen, ohne Maßnahmen zu ergreifen. Also genau eben nicht. Nicht komme was wolle, sondern lasst uns sehr schnell Wege finden, wie wir dieses Land wieder in Bewegung kriegen, weil nämlich Menschen davon leben. So einfach. Ja? Und natürlich wäre es die Aufgabe der Politik gewesen, das voranzutreiben. Und zwar gleichzeitig sowohl für zunächst mal für kurzfristige Sicherheit zu sorgen, aber gleichzeitig alles daran zu setzen, Systeme zu entwickeln, wieder ins Leben zurückzukommen. Das hat man aber politisch nicht gemacht und hat es dann denen vorgeworfen, die wirtschaftlich darauf angewiesen sind. Als Politiker muss ich mir darüber keine Gedanken machen, da führe ich kein Unternehmen und habe keine Beschäftigten, die ich bezahlen muss, beziehungsweise werde nur von öffentlichen Mitteln bezahlt. So, also diesen Vorwurf würde ich aber sehr klar zurückspielen.
Okay, also ich möchte an der Stelle so ein Zitat von Dirk Zingler bringen, also als es ging um das Spiel gegen Bayern München: Wenn wir alle sachlichen Gründe untersuchen und wir haben eine Risikoanalyse gemacht nach Vorgabe des Robert-Koch-Instituts, gehe ich davon aus, dass kein Grund besteht, das Spiel ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Das war Bericht vom 10.03.2020. Und als ich später nach, je nach Situation und auch Empfehlungen und Einschätzung des RKIs damals hier, sich die Umstände änderten, schien sich nach meinem Empfinden Union fast gegängelt zu fühlen. In einigen Interviews, die du zum Beispiel auch bei Radio 1 geführt hast, wirktest du manchmal auf mich sehr angespannt und ein bisschen weniger moderat. Und wie blickst du auf diese Zeit zurück? Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das strengt dich sehr an und
Es war deshalb, das ist ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, es war deshalb anstrengend, weil ständig alles als Angriff betrachtet wurde. Also das daran arbeiten oder Vorschläge unterbreiten, wie man wieder Veranstaltungen durchführen kann, auf möglichst sichere Weise. Absolut sichere Weise gibt es ja sowieso nicht, wissen wir ja alle, gibt es auch jetzt nicht. Führte zum Vorwurf, man würde für ein Fußballspiel viele Tote in Kauf nehmen. So, das ist aber keine Diskussionsbasis, auf der, wenn ich aber mit solchen Dingen konfrontiert werde, dann dann strengt mich das an und dann darf man das auch merken. So, ja, weil es ein hanebüchener Unsinn ist in meinen Augen. Aber diese Art der Diskussionsführung und des öffentlichen Diskurses hat damals spürbar Fahrt aufgenommen und den können wir bis heute in ganz vielen Themen leider beobachten.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich so an so Interviews und Statements auch von Union in der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, also man merkt ja auch, was es für Bestrebungen und was es auch für Gruppierungen gibt in der Zeit. Du würdest sie jetzt sozusagen nicht Schwurbler nennen wollen, aber auf jeden Fall Leute, die das Ganze überhaupt geleugnet haben. Und da waren manche Statements, finde ich, von Union Berlin eher Wasser auf die Mühlen dieser Leute, die gesagt haben, ja schaut mal, so schlimm ist das ja nicht und das RKI ist blöd und die Gesundheitsämter sind irgendwie alle blöd. Und da fand ich einige Aussagen auch vom Verein mindestens schwierig.
Da macht doch nichts. Also das ist doch genau, was ich meine. Ist doch, bitte lass uns in der Öffentlichkeit schwierige Positionen austauschen, wenn wir über schwierige Themen reden. Finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich bitte darum. Das Ödeste auf der Welt ist, wenn ich vor jeder Aussage der Welt nochmal versichern muss, dass ich einen gesicherten Klassenstandpunkt habe. Damit bin ich nämlich aufgewachsen und deshalb kannst du heute gerne nochmal nachlesen. Haben wir in jeder größeren Äußerung, die wir getätigt haben damals, am Anfang immer nochmal gesagt, dass wir das sehr wohl, sehr ernst nehmen, dieses Thema. Dabei versteht sich das ja von selbst. Ja? Aber es hat eine sehr pioniernachmittagshafte Gestalt angenommen gehabt aus meiner, meine Erinnerung daran hat es zumindest geweckt, sozusagen.
Im Gegensatz zu dir bin ich natürlich nicht in der DDR groß geworden und musste diese ganzen Zwänge auch vom Staat ertragen. Nichtsdestotrotz, ich hatte immer so ein bisschen die Angst, hoffentlich lässt sich der Verein da nicht auch von falschen Kräften vereinnahmen, die tatsächlich auch das genutzt haben, um auch System gefährdend aufzutreten. Also in diese Zeit fielen ja auch der versuchte Sturm auf den Reichstag 2021. Also das war schon eine schwierige Zeit. Und in der Satzung von Union Berlin steht auch drin, man tritt nicht parteipolitisch auf, aber trotzdem hat mir manchmal so ein klares Statement gefehlt, zu sagen, ey, wir kämpfen hier für unsere Interessen und für auch, wir nehmen das alles sehr ernst, aber wir wollen uns von bestimmten Leuten einfach nicht vereinnahmen lassen und auch wir treten hier nicht auch auf als Leute, die diese Leute in ihrem Wahnsinn, den sie teilweise verbreiten und Verschwörungstheorien verbreiten, angesprochen fühlen.
boah, nee. Also tut mir leid, da immer so Selbstverständlichkeiten nochmal so vor sich hertragen, finde ich dann auch Quatsch. Es hat diese Versuche auch ernstlich eigentlich kaum gegeben. Es gab mal irgendwie auf dem, was damals noch Twitter hieß, dann irgendein AfD-Post, auf den haben wir auch sofort reagiert. So, aber nee, also nee, es muss wohl möglich sein, unter normalen Diskussionsteilnehmern in einem öffentlichen Diskurs Positionen auszutauschen, ohne sich ständig rückversichern zu müssen, dass man selbstverständlich nicht diesem oder jenem in die Karten spielen will. So, wenn wir auf so eine, wenn wir uns darauf nicht gegenseitig auch ein bisschen verlassen können, dann ist es sowieso vorbei. Dann brauchen wir öffentlich nichts mehr zu diskutieren. Und nochmal, ich bin sehr für Kontroverse, für den Austausch kontroverser Positionen, insbesondere bei Themen, wo es keine Eindeutigkeit gibt. Das macht ja eigentlich so eine die sogenannte offene Gesellschaft aus. Und je mehr wir das einschränken oder uns es womöglich nicht mehr trauen aus Angst, da könnte auch mal jemand Applaus klatschen, mit dem man politisch gar nicht ansonsten einer Meinung ist. Nee, tut mir leid. Da bin ich nicht ängstlich genug für.
Und das freut mich auch, dass wir das hier auch so austragen können, weil ich glaube, das ist nämlich genau das, was du willst, was ich will, dass wir auch tatsächlich agree to disagree in einer gewissen Form, aber auch miteinander sprechen.
Genau, total wichtig, finde ich auch.
Aber nichtsdestotrotz, die letzten Jahre, was hat das mit dir persönlich gemacht, gefühlt mehr über politische Dinge zu sprechen in der Pandemie zum Beispiel? Oder auch, ihr hattet hier einen Besuch von Viktor Orban, dem Präsidenten von Ungarn, was ja auch ein heikles Thema war. Und darüber sprechen zu müssen, als über sportliche Angelegenheiten.
Das hat mir persönlich jetzt gar nicht so viel ausgemacht, weil ich ein grundsätzlich politischer Mensch bin, der auch mit politischer Auseinandersetzung groß geworden ist. Oh Wunder, die gab es übrigens auch in der DDR. Auch dort konnte man sehr wohl, ich konnte das zumindest in meinem Leben, ich war allerdings auch erst 15, als die DDR aufgehört hat zu existieren, oder 16 dann im Januar 90, Februar 90. Das fällt mir nicht schwer. Ich habe, also das, auch da ist die Lust am Austausch von Positionen und ich meine, wir haben doch nicht die beste aller Welten aktuell geschaffen, sondern wir haben so viel zu tun als Menschheit, aber auch als Land. Es wäre fürchterlich, wenn wir uns darüber nicht austauschen würden und wenn es nicht unterschiedliche am Ende auch Versuche geben würde, etwas zu erreichen, dass die Vorstellung davon, was die beste aller Welten denn sein könnte, sehr unterschiedlich sind. Auch das liegt ja auf der Hand. Ja? Aber nein, mir macht das gar nicht so viel aus, weil ich am Ende ja auch gar kein Fußballexperte bin.
Lass uns mal ein bisschen den Fokus wieder ein bisschen weg von dir persönlich nehmen.
Aha, gerne.
Aber Dirk Zingler ist ja auch eine wichtige Figur in den letzten 5 Jahren durchaus als Präsident
gewesen. Logisch, ja.
Ja. Auch er ist oft Ziel von Kritik geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch mit ihm nicht irgendwie was gemacht hat. Du erlebst ihn jeden Tag. Wie hat sich Dirk Zingler auch in den letzten 5 Jahren für dich und auch nach außen hin verändert? Oder ist also das Kerzen gerade, dass du sagen wirst, der hat sich überhaupt nicht geändert?
Ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil man eine Veränderung ja gar nicht so doll erlebt, wenn man sich jeden Tag sieht. Ja? Sondern er war schon immer klar in seinen Positionen, war auch immer jemand, der sich deutlich geäußert hat, ist weniger wahrgenommen in der Regionalliga, auch weniger in der dritten Liga, auch weniger in der zweiten Liga, logischerweise, und ist jetzt einer von 18 Vertretern aus der ersten Liga und wird anders wahrgenommen. Nutzt diese Stimme übrigens auch, um sich einzubringen in sportpolitische, fußballpolitische Debatten und Entwicklungen. Und insofern gibt es schon natürlich ein Bewusstsein dafür, dass man jetzt eine Stimme hat, die mehr gehört wird. Dass das allerdings so sein wird, hat er auch schon immer gesagt. Also das Ziel, einen möglichst erfolgreichen ersten FC Union zu schaffen, weil dann die Art Fußball, für die wir stehen, eine andere, einen zum Beispiel auch Repräsentanz findet, ja, mit den vielen Stehplätzen, mit der Art, wie wir die Spieltage gestalten und so weiter. Wir ziehen ja nicht belehrend durch die Gegend und sagen, alle müssen das so machen wie wir oder guckt mal her, wie toll, ja, sondern wir versuchen, ein mögliches Beispiel zu sein. Und es wird mehr gesehen und mehr gehört, wenn man in der ersten Liga ist und noch mehr, wenn man im Europapokal spielt, als wenn man in der Regionalliga spielt. So, und dessen ist er sich sehr bewusst, nutzt die Stimme, die ihm da zur Verfügung steht. Und auch da hat keine Angst vor Kontroverse. Ja? Und in der Kritik standen viele Menschen, ja, in diesen letzten 5 Jahren. Nicht nur Fußballpräsidenten, auch Gesundheitsminister oder Bürgermeister oder sonst was. So.
In den letzten 5 Jahren waren 2 Mann eigentlich immer so ein bisschen raus aus dem Fokus, solange der sportliche Erfolg auch da war. Das war Urs Fischer und Oliver Runert. Wie bewertest du heute ihre Situation in dieser doch sehr schwierigen Zeit?
In der jetzigen, meinst du? Oder?
Nee, auch nee. In den letzten Jahren, weil drumherum war ja nun wirklich Trubel, nicht gerade Heiterkeit. Und
ich finde es interessant, mein Fokus in den letzten 5 Jahren, also wenn ich über die letzten 5 Jahre sprechen sollte, würde mir Corona fast schon nicht mehr einfallen. Ja? Also es spielt in meiner Erinnerung an diese 5 Jahre eigentlich keine Rolle mehr, weil ganz viel Positives passiert ist und ganz viel Positives überwiegt. Also für mein Leben... Also es kommt jetzt eher so, ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht und auch nicht mehr darüber gesprochen, weil es in meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel auch nicht vorkommt.
Da kommt Plattsport und wir über die letzten 5 Jahre reden.
So, ja. insofern, nein, die beiden haben sich immer auf ihr Kernthema fokussiert, nämlich auf Sport. Und sie waren da natürlich auch viel Thema, weil allen irgendwie, also sie waren ja Mitverantwortliche dieses Wunders. Ja? Und insofern, nein, haben die aber immer versucht, die Dinge auch entsprechend zu trennen, ja, und zu sagen, ich, Urs Fischer, spreche übrigens über die Mannschaft und über den Sport an sich. Ich, Oliver Runert, spreche über Transfers, Kaderplanung und so weiter. Und der Verein spricht über die anderen Themen.
Dann ging Union nach Europa. Mal ganz von den ganzen finanziellen Aspekten abgesehen, die Europa auch gebracht hat. Wie bewertest du die Europapokalteilnahmen im Hinblick auch auf eine gewisse Erdung des Vereins? Also inwiefern blieb sich der Verein in der Zeit auch treu? Und auch der Menschen im Verein und drumherum? Also haben sich die Ansprüche an den Verein auch dadurch irgendwo verschoben?
Ich glaube, unsere eigenen Ansprüche haben sich nicht verschoben. Wir haben es aber als etwas sehr, sehr Schönes und Bereicherndes erlebt. Nicht im finanziellen Sinne, sondern im kulturellen Sinne. Ich habe es vorhin schon mal versucht, so zu beschreiben. Es hat unfassbar schöne Erlebnisse gegeben. Wir haben unterschiedlichste Stadien erleben dürfen. Es war ein riesiger Traum vieler Unioner, sowas alles mal miterleben zu dürfen. Und das war, das ist das, was wir daraus mitnehmen. Ja. Daraus leitet sich nicht der Anspruch ab, dass zwingend jedes Jahr schaffen zu müssen, aber die Lust darauf, es wieder zu schaffen, die leitet sich daraus ab. Und ich finde, es hat uns gut getan, es hat gut zu uns gepasst. Wir konnten auch auf europäischem Parkett uns präsentieren, in der Europa League sogar, tatsächlich auch hier mit unserem Stadion. Und nein, das war gut. Und wir alle hätten nichts dagegen, wenn es irgendwann mal wieder passiert. Und das wird vom Erfolg unserer Arbeit abhängen, logisch.
Und dein schönstes Erlebnis im Olympiastadion?
Mein schönstes Erlebnis im Olympiastadion?
Ja. Wenn das überhaupt geht.
Doch, das geht. Mein schönstes Erlebnis im Olympiastadion war allerdings tatsächlich ein Derby-Sieg.
Also ich meine jetzt im Europapokal.
Du meinst im Europapokal.
Als Heimspiel.
Das war, als ich das erste Mal das Olympiastadion in unserer Gestaltung gesehen habe, sozusagen. Ja, da war ja noch niemand drin. Das war der Vorabend vor dem ersten Europa-League-Spiel.
Gegen Rotterdam, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Zweite war.
Stimmt gar nicht. Ist gar nicht Europa League Spiel. Es war der Vorabend. Europa League haben wir ja hier gespielt.
Conference League
Spiel. Und zwar das Playoff Rückspiel gegen Coops. Und da waren zum ersten Mal unsere Fahnen auf dem Dach. Die Bahn war rot abgedeckt. Es lag unser Logo dort. Und es war einfach. Wir hatten es sozusagen uns wohnlich gemacht dort. Und da war noch gar kein Mensch drin. Also. Und das war sehr, sehr schön. Aber natürlich ist dann auch ausverkauft, selbst im ersten Spiel gegen Braga, obwohl wir Braga schon in der Euroleague hatten, ausverkauftes Union Champions League Spiel im Olympiastadion ist schon auch, hat schon was, muss ich sagen.
Eine Sache, die sich in den letzten 5 Jahren erheblich verändert hat, sind die Mitgliederzahlen. Also Stand 1. Januar 65.000 MitgliederInnen. Wie erklärst du dir das? Sind das nur Ticketfans, die Tickets haben wollen? Ist es eine Andockstation für Menschen?
Ist gar nicht so schwer zu erklären, glaube ich, weil es ein Phänomen des gesamten deutschen Fußballs ist. Alle Vereine haben einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Ich glaube, es ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Andockstationen, nennst du es richtig. Ich glaube, das ist es. Also es ist gar nicht so, dass die Teilnehmerzahlen an den Losverfahren in gleicher Weise gestiegen sind. Also diese Annahme, es würden hier alle nur Mitglied werden, weil man ja sonst keine Tickets kriegt, die stimmt so nicht. Ich glaube, es ist der Wunsch nach Zugehörigkeit und es freut uns natürlich.
Ich habe noch zwei kurze Fragen.
Okay.
Und dann darfst du auch los. Lass uns noch zu guter Letzt über Union Verein Schulter an Schulter sprechen. Letztes Jahr war ich beim Konzert von Fury in the Slaughterhouse, meine Freunde aus Hannover. Und in der Zitadelle outete sich mein alter Kumpel Christoph Stein-Schneider als beinharter Union-Fan. Ich glaube, Andorra hatte auch alle Hände im Spiel gehabt. Mhm. Die Band nutzte den Abend, um Spenden zu sammeln. Ist das einer der besten Nebeneffekte, jetzt auch prominente Fans aus der aus Kunst und Kultur jetzt im Stadion hier zu sehen? Weil eigentlich sagt man ja auch so, jetzt kommen die ganzen Prominenten.
So, ich sag mal so, solange sie niemand anderem eine Karte wegnehmen, ist das schön. Ja. Tatsächlich gibt es auch jede Menge prominente Leute, die einfach mit im Stehplatzbereich stehen und übrigens auch schon vor 10 Jahren eine Dauerkarte hatten, sonst hätten sie nämlich jetzt keine. Das ist schön zu wissen und die genießen es auch sehr, dass wir nicht so ein Theater darum machen, dass wir nicht ständig irgendwelche Prominenten irgendwo hinschieben, um sie sagen zu lassen, wie toll sie Union finden. Also diese, auch da, der gelassene Umgang damit, natürlich freue ich mich ja genauso, weil Fury ist eine Band meiner Abiturzeit.
Und, tatsächlich, ja.
Und absolut. Und im alten Tempodrom, als es noch ein Zelt war, und da ist man da rumgehopst und dann am Ende hat das Wasser von der Decke getropft und so. Und wir haben immer gedacht, Fury wird mal so ein ganz tolles Riesending. Und dann waren sie zwischendurch ja mal irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und der Abend auf der Zitadelle war wunderbar. Also es war,
das war geil.
Es war einfach geil. Ein so tolles Konzert. Ja.
Es war aber auch
ein T.S. Ullmann vorher und so, also so wunderbarer
also Abend. T.S. am Anfang war mega, aber es war auch ein bisschen Wasser in Wein. Es war auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt Hertha-Fan bin oder Fan oder jemand oder Union nicht mag, dann habe ich das Gefühl, ich bin hier bei so einer Union Berlin Veranstaltung.
Ja, wobei es ja dann im Konzert, das war ja eher so ein bisschen vorher oder so, im Konzert lassen es dann ja nicht so raushängen. Was sollen denn Leute sagen, die zu Tote-Hosen-Konzerten gehen? Ja? Die müssen den ganzen Abend sich den Fortuna Düsseldorf-Kram anhören.
Ja, gut, die kommen aus Düsseldorf.
War schön und hat mich, also freut mich natürlich und auf diese Weise habe ich einen der Helden meiner Jugend auch persönlich kennenlernen können. Insofern schöner Effekt.
Meinst du Tees?
Tees kenne ich schon ein bisschen länger und ich war gar nicht so ein großer Tomte-Freund, deshalb war er nicht so ein Held meiner Jugend. Tees schätze ich als Solokünstler deutlich mehr noch und unter anderem, weil er ein bisschen anders singt in der Zwischenzeit. Aber den kenne ich auch ganz gut.
Aber von wem sprichst du? Welcher Held war denn da? Welcher Held?
Welcher Hit?
Nee, welcher Held? Du hast ja gesagt.
Achso, na, Christoph von Fury. Ja, ja.
Ja.
Und,
das ist so ein geerdeter Typ. Ich war mal 1996 vom Deutschen Gewerkschaftsbund, gab es ein Gratiskonzert im Frankfurter Waldstadion. Ich hatte damals so einen Pleck, so eine Kette um Hals und stand da vorne und habe die in irgendeinem Wahn Christoph auf die Bühne gegeben. Das war im Sommer 96 und im Dezember 96 haben sie so eine Unplugged-Tour gemacht im Tränenpalast. Und da hatte der die immer noch rumhängen.
Ah, siehst du?
Was cool. Für ein geiler Typ. Also den kannst du auch immer anrufen und schreiben, der meldet sich zurück. Also das finde ich halt super bei Fury. Ja. Wir haben jetzt 5 Jahre besprochen. Ich habe deine Zeit überbeansprucht. Das ist mir bewusst. Das tut mir sehr leid. Aber musste sein. Jetzt, was wünschst du dir für den ersten FC Union Berlin für die nächsten 5 Jahre?
Da wünsche ich mir in allererster Linie, dass es uns weiter gelingt, bei uns selbst zu bleiben, uns nicht verrückt machen zu lassen von zu viel außen. Gleichzeitig aber offen genug zu bleiben, um immer wieder auch Leute aufnehmen zu können. Also keine Angst bitte vor neuen Unionern, weil jeder von uns war ja irgendwann mal ein neuer Unioner. Und dass wir am Ende in unserem dann wunderschönen und ausgebauten Stadion vor 40.000 Zuschauern immer noch in der Bundesliga spielen, das würde mich sehr freuen.
Christian, ich danke dir sehr für das Gespräch, auch wie wir das Gespräch geführt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wünsche dir alles Gute und jetzt noch einen schönen Abend, was auch immer du machst.
Dankeschön.
So, und liebe Leute, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.